Ich würde dann auch für den heutigen Nachmittag beten. Bitten, dass Jesus uns Kraft gibt und Ausdauer. Auch für diese Zeit möchte ich jetzt bitten. Dir danken schon für das, was du uns zubereitet hast am Tisch. Nicht nur im Leiblichen, sondern auch Geistlichen. Danke für den Einblick in dein Wort, Herr. Du offenbarst dich uns in herrlicher Weise in deinem Wort. Ich preise dich darüber. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch jetzt Kraft gibst und Durchhaltevermögen, auch wenn wir jetzt die nächsten Lektionen machen. Auch da möchte ich bitten, Herr, offenbare du dich und zeig uns die Herrlichkeiten, vor allem dieses Evangelium von der ganzen Schrift und in der ganzen Schrift und wie wir das eben in Bezug auf die Offenbarung verstehen. Wir wollen dich da kennenlernen, wir wollen dich sehen, Jesus, und darum bitte ich dich, offenbare dich. Amen. Also gut. Könnt ihr noch?
Ja,
freilich. Okay. Also, unser Anmarschweg ist fünfter Schlüssel, Jesus als Zentrum der Schrift zum Verständnis der Schrift und zum Verständnis der Offenbarung. Sowohl das Alte Testament auch das Neue Testament ist durch diesen Schlüssel zu öffnen und von daher zu verstehen. Jesus hat selbst gesagt, dass er der Schlüssel dafür ist, das Alte Testament. Das ganze Neue Testament offenbart die Erfüllung dieser Verheißungen des Alten Testaments und in allen Briefen. Deswegen habe ich das hier eingekreist. Genau, es geht darum, Jesus. Und wie er das Erlösungswerk vollbringt und letztendlich auch vollendet. Und bei der Vollendung, da sind wir eben der Offenbarung. Das ist so das Zentrum, das ist das Schlüssel. Und das Ganze möchte ich jetzt auf die Offenbarung anwenden. So, jetzt kommen wir zum Aufbau, zur Gliederung der Offenbarung. Und von da gehen wir, wie versprochen, diese ein paar Linien. So, wir schlagen jetzt die Offenbarung 1 auf. Ein Durchatmen. Offenbarung 1. Also, ich möchte euch als Einstieg in die Gliederung oder Einstieg jetzt in das Thema Schlüssel, das fünfte Schlüssel geht es hier und das möchte ich jetzt anwenden auf die Offenbarung, die ersten Verse vorlesen, Verse 1 bis 8. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinen Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist, und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchbohrt haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist, und der war, und der kommt, der Allmächtige. Das ist eine Einleitung. Und ab Vers 9 geht's so richtig los. Und um wen geht's in der Offenbarung mittlerweile? Ist klar, um wen es in der Offenbarung geht? Um Jesus Christus. Und schaut mal, wie sie beginnt. Vers 1. Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung Jesu Christi. Also in zwei Aspekte. Das erste ist, es geht um die Offenbarung, Enthüllung von Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt. Er ist der Inhalt der Offenbarung, er ist der Inhalt der Enthüllung. So geht dieses Buch, Jesus Christus zu enthüllen, in einer Weise, wie es vorher nicht enthüllt war. Also das ist das Erste. Er ist der Gegenstand der Enthüllung Gottes ist. So es dreht sich in diesem Buch, in der Offenbarung, um Jesus. So wollen wir es verstehen, müssen wir ihn erkennen und ihn darin suchen, wie Gott ihn in diesem Buch offenbart. Das andere, er ist der Inhalt der Offenbarung und er ist der, die Offenbarung auch mitteilt. Er offenbart sich. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Guck mal den Weg. Gott gibt die Offenbarung Jesu. Jesus gibt wem die Offenbarung? Dem Engel. Und der Engel gibt sie? Johannes. Und Johannes gibt sie? Uns. Das ist der Weg der Offenbarung, wie er beschrieben wird. Am Ende geht man Offenbarung 22. Vers 6. Also was ich gerade gelesen habe, das war der Epilog, das war der Einstieg. Prolog, das war Prolog. Und jetzt kommt Epilog, das heißt, das ist der Abschluss. Das ist so der Einstieg, die Einleitung und das ist jetzt der Abschluss von diesem Buch. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was geschehen muss. Und sieh, ich komme bald, glücklich, der die Worte der Weisung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich es hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und deine Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. So, das ist so, er sagt, er bekommt die Offenbarung, Gott gibt es dem Sohn, Sohn sagt dem Engel, der Engel offenbart Johannes, Johannes schreibt es auf und gibt sie uns sozusagen. Und als er das Ganze gehört und gesehen hat, fällt er von dem Boten nieder und will ihn anbeten. Und er sagt, stopp, ich bin nur ein Mitknecht, bete Gott an, ja. So, das ist die Situation, die wir da vor Augen haben. Aber der Punkt ist, also, die Offenbarung Jesu Christi, er ist der Mittler, er ist der, der es gibt, er sagt, was offenbart werden soll. Johannes ist einer der letzten Apostel. Wann der genaue Zeitpunkt, den wissen wir nicht. Die meisten schätzen auf 90 nach Christus. Ich glaube, es ist kein Brief im Neuen Testament, ist älter als 70 nach Christus. Einer der Gründe ist, dass 70 nach Christus ein absolut wichtiges Ereignis stattgefunden hat. Die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung Jerusalems. Und kein Brief im Neuen Testament erwähnt das in dieser Weise. Weil darin ist natürlich eine gewaltige Verheißung in Erfüllung gegangen. Und darauf bezieht sich aber in diesem nur das Geschehen wird, aber nicht, dass es geschehen war. Also das Neue Testament spricht als von den Dingen, das noch geschehen wird. Von daher datiere ich keinen Brief älter als 70 nach Christus, aber das ist eine Datierungsfrage, ist nicht so jetzt entscheidend. Der Punkt ist, Johannes ist der letzte Apostel, der ist um des Evangeliums willen, um des Zeugnis willen auf der Insel Patmos gefangen. Der Zustand der Gemeinde ist absolut katastrophal. Wenn man schaut, wie es der Gemeinde geht, und das heißt, das ist die erste Generation ist gerade gestorben, sozusagen Johannes ist noch der Letzte da und die neue Generation. Und da ist, wenn man die sieben Sendschreiben jetzt liest, der Zustand ist absolut katastrophal. Da ist, die haben die erste Liebe verlassen, das heißt, sie haben Jesus aus dem Blickwinkel komplett vergessen. Das ist absolut wichtig, auch für die Einleitung, die ich gemacht habe. Man kann in aller Frömmigkeit, man kann in aller Genauigkeit, man kann in aller Strenge und Gesetzlichkeit sein und sehr fromm sein und das Eigentliche aus den Augen verlieren. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 1, schreibt Jesus an die Gemeinde in Ephesus folgende Worte. Sagt, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne in der Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Nicht schlecht, gell? Das ist ganz schöne Fleißarbeit. Das ist ganz schöne Abgrenzungsarbeit. Permanent zu prüfen, gegen Irrlehrer, gegen all das. Und haben sie alles gemacht, wunderbar, und haben ausgeharrt. Und du hast Aussagen und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich und jetzt, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke daran, wovon du gefallen bist, und tu Buße. Und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von der Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust.
Das ist jetzt ernst.
Wieso, nachdem er sie lobt und all das, wieso diese Mahnung? Wieso sagt er, ich habe gegen dich? Und zwar, du hast die erste Liebe verlassen und tust nicht die ersten Werke. Was meint er damit? Wen haben sie verlassen? Was bedeutet die erste Liebe verlassen? Jesus. Sie haben nicht dieses, es geht jetzt nicht um dieses erste Feuer, das in uns brennt, so gut es auch ist, und die erste Begeisterung, jetzt ist halt nicht da, jetzt schürt mal wieder ein bisschen an. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, ihr habt mich verlassen, bei all dem Prüfen, bei all dem Strenge, bei all dem Abgrenzung. Ihr seid in eine Religiosität hineingerutscht. Ihr habt Dinge getan und richtige Dinge getan, aber ihr habt sie nicht wegen mir und für mich getan. Ich bin ab aus dem Fokus raus. Nicht für mich. Um der Rechtgläubigkeit, um der Orthodoxie macht man das. Das müssen wir machen. Warum aber? Nicht aus der Liebe zu ihm. Und das ist, was ich vorhin gemeint habe. Es gibt einen Grund, warum ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue. Ich kann sagen, das muss man als Christ machen und das muss man als Christ nicht machen. Oder man darf es nicht. Oder man sagt, ich liebe Jesus so sehr. Er ist es mir wert. Das ist die Frage, der Punkt, den ich immer selbst mir wieder in Erinnerung rufe, wenn es mir schlecht geht, wenn ich angegriffen werde, wenn schwere Zeiten kommen. Ich sage mir und halte mir vor Augen und sage, Jesus ist mir wert. Und wenn Menschen leiden, dann frage ich sie, ist er dir das wert? Und wenn es dir wert ist, dann hast du auch die Liebe und sagst, der ist mir wert, dann ertrage ich das. Das heißt nicht, es ist einfach, aber die Frage ist ein, ich sage, wenn man die Herrlichkeit gesehen hat und ihn liebt, ist es dir wert. So wie, ist deine Frau dir wert, dass du leidest, deine Kinder ist wert, deine Familie ist dir wert? Ja, die liebe ich, die ist mir wert, bestimmte Dinge zu ertragen. Und Jesus sagt, ich habe eins gegen dich, bei all dem, was du tust, es ist richtig, aber der Grund ist, du machst es nicht wegen mir, sondern nur, weil es richtig ist. Das ist Tradition. Das ist Tradition. Und dann sagt er, tu Buße. Das heißt, denk um. Kehr um. Es braucht wieder eine Sinnesänderung. Ein Umdenken. Es braucht ein Umdenken. Und dann sagt er, denk um und tu die ersten Werke. Was sind die ersten Werke? Was ist das erste Werk? Was haben sie getan, nachdem sie Christus erkannt haben? Zeugnis gegeben. Wenn der Geist gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein. Meine Zeugen sein. Von mir Zeugnis geben. Nicht Zeugnis einer Domination, nicht Zeugnis einer Kirche, nicht Zeugnis einer Theologie, nicht Zeugnis eurer Überzeugung, nicht Zeugnis eurer eigenen Vorstellung, nicht ein Zeugnis irgendeines Buches, das ihr gelesen habt. Zeugen, meine Zeugen, mich bezeugen. Wisst ihr, wann wir merken können, ob wir uns ob wir Christus bezeugen oder uns bezeugen. Wenn wir für das, was wir lehren, predigen oder Zeugnisse angegriffen werden, und dann können wir unser Herz prüfen, ob ich mich in Frage gestellt fühle, ob ich mich angegriffen fühle oder ob Christus da in Frage gestellt wird. Und oft ist es so, da regt sich in uns, weil dann behauptet jemand, ich liege falsch. Und oft bezeugen wir unsere Überzeugungen, unsere Vorstellungen, unsere Theologie und nicht Christus. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Tu die ersten Werke, gib Zeugnis von mir. Bei all dem, was du tust, hast du mich einfach aus dem Blickweg verloren. Und deswegen sage ich hier, man kann die Bibel lesen, und man kann sich mit so vielen Dingen beschäftigen, wie mit einem Baum. Ein Baum hat einen Stamm und im Stamm hängen Äste und in Ästen Zweige und in Zweigen Blätter und Früchte. Und man kann sich permanent mit Früchten und Blättern beschäftigen und nicht wissen, an welchem Stamm das Ganze hängt. Und man beschäftigt sich permanent nur damit, aber nicht mit dem Hauptstamm. Und die Aufgabe ist eigentlich, sich mit diesem Hauptstamm zu beschäftigen. Was trägt alles? Woher kommt alles? Okay? So, das ist sehr entscheidend. Also die Offenbarung, da steht Jesus im Zentrum. Und der Vorwurf an die Gemeinde in Ephesus, genau, behaltet mich im Fokus. Die Offenbarung beginnt mit Jesus und sie hört mit Jesus auf. Es beginnt mit seiner Offenbarung und es endet mit seiner Offenbarung, mit seiner Verheißung. Ich komme bald. Und es geht um ihn. Es geht um ihn. Und somit ist die ganze Offenbarung so aufgebaut, Jesus im Zentrum. Jetzt, ich hoffe, ich weiß, das ist jetzt echt ein schwerer Nachmittag. Dass das, was wir jetzt miteinander machen, euch ein bisschen wach halten wird. Für gewöhnlich liest man die Offenbarung linear. So, man beginnt. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon in Literatur gelesen habt, wie weit ihr euch damit auseinandergesetzt habt, wo ihr persönlich steht. Je nach bestimmter Auslegung und bestimmter Auslegungsrichtung gibt es eine verschiedene Einteilung der Offenbarung. Und gewöhnlich, oder man sagt, oft habe ich, so bin ich aufgewachsen, ehrlich, dass Offenbarung 1 bis 3 und 4 bis 22, so eine ganz grobe Einteilung, beziehungsweise 1, 2 bis 3 und 4. Das heißt, man teilt es nach dem Vers ein, und zwar folgenden. Kapitel 1, Vers 19, wird oft als die Einteilung der ganzen Offenbarung verstanden. Wenn ich so sage, merkt ihr, dass ich da nicht dieser Meinung bin, aber ich will sie wenigstens euch vorstellen. Vers 19. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Und man sagt, was du gesehen hast, das ist Kapitel 1. Das ist ja die erste Vision von den 7 goldenen Leuchtern. Was ist, ist gerade, was Johannes gerade erlebt. Und das sind diese 7 Sendschreiben. Und was nach diesem sein wird, ist dann ab Kapitel 4. Und das ist Zukunft und das geschieht irgendwann mal, wenn Jesus wiederkommt und das tausendjährige Reich anbricht. Das heißt, kurz davor, eigentlich sagen Freunde Folgendes, dass die Offenbarung von Kapitel 4 bis Kapitel 22 lediglich 7 Jahre oder eigentlich 3,5 Jahre sind. Das heißt, die Zeitspanne von Kapitel 4 bis 22 beträgt diese Trübsalzeit der 3,5 Jahre. Die Zeit, die anscheinend in Daniel 9 dann verheißen wird. Daniel 9 haben wir letztes Mal angeschaut, richtig? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Und ich habe versucht, euch zu zeigen, dass in Daniel 9 es nicht um den Antichristen geht, sondern um Christus. So. Und Annahme, und schaut mal, wenn man hier schief rauskommt, wenn man hier etwas anderes sieht als Christus, hat das Auswirkungen auf die Auslegung der Offenbarung. Und aufgrund dieser Annahme in Daniel 9, sind das die letzten 3,5 Jahre, in denen der Antichrist den Bund mit Israel bringt und dann die Verfolgung entsteht und dann die Trübsalzeit und dann kommt das tausendjährige Reich, dann die Offenbarung 20 und dann das Ende. So wird das gesagt, ja, das ist das, was da geschrieben steht.
Ich möchte euch einige Gründe zeigen, warum das nicht passt. Warum das nicht, warum die Zeltplanen da nicht zueinander passen, möchte ich einige Gründe. Ich verstehe die Offenbarung weniger linear, sondern zirkular, kreisförmig. Es gibt eine Zahl, die in der Offenbarung eine wesentliche Rolle spielt, und das ist die Zahl 7. Was taucht permanent auf in siebenfacher Ausführung? Da will ich euch fragen, ich glaube, es ist schwer jetzt, gell? Da habe ich nur so den Eindruck. Ja. 7 Leuchter, 7 Sterne, 7 Gemeinden, Engel, Zorneschalen, Posaunen, Geister, Feuerfackeln und so weiter. 7, 7, 7, 7. Bedeutet, dass es nur 7 Engel gibt? Bedeutet, dass es nur 7 Gemeinden gibt oder 7 Zornerschalen, das bedeutet, 7 ist die Zahl für Ganzheitlichkeit. Es geschieht etwas ganz. Ganze Schöpfung, ganzes Gericht, ganze Gemeinde wird mit der Zahl 7. Im Johannesevangelium zum Beispiel gibt es 7 Ich-Bin-Worte. Gibt 7. Es gibt 7 Zeichen im Johannesevangelium. Und Johannes schreibt, Jesus hat weit mehr getan, als was ich geschrieben habe. Diese wurden aber geschrieben, dass ihr glaubt. Johannes sucht 7 aus, weil die 7 sagen, er ist, ich bin, Jahwe. Und 7 ganz. Es gibt weit mehr, aber die 7 reichen, weil diesen 7 stehen symbolisch für ganz. Zeichen müssen wir verstehen, Zahlen verstehen und nicht zählen, haben wir als Werkzeug hier gehabt. Okay? Also, und so hat das Auswirkungen auf die Offenbarung. Die Offenbarung hat 7 Teile, 7 Puzzleteile. Die Offenbarung gliedert sich in 7 Abschnitte. Und diese 7 Abschnitte beschreiben immer das Gleiche. Und zwar, Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und darum wählen wir ihn und darum preisen wir ihn. Kennt ihr das Lied? Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Genau, das ist für mich die beste Zusammenfassung der Offenbarung. Es bringt es auf den Punkt. Es zeigt uns den verherrlichten Jesus. Johannes, nochmal, als der letzte Apostel, sitzt auf Patmos, auf einer Insel, ist alleine. Der Zustand der Gemeinde ist katastrophal. Die haben Jesus aus dem Blickwinkel verloren, unter anderem. Da ist Rebellion, da ist Sünde, da ist Irrlehre und Abfall und Lauheit und alles Mögliche. Alles da, was man so haben kann. Und in dieser Situation stellt sich wirklich die Frage, wo ist die Verheißung Jesu? Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Die Verheißung, die Petrus unter anderem gab, in Matthäus Kapitel 16, sagte, ich werde sie bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und es macht den Anschein, als die Gemeinde überwunden wird. Dass alles andere ist, als dass diese Verheißung wahr ist. Und jetzt passiert, Jesus offenbart sich und zeigt Johannes etwas und sagt, Johannes, ihr braucht eine Sicht, die über das hinausgeht, was ihr seht. Ihr braucht eine geistliche Sicht. Ich habe die Gemeinde nicht verlassen. Ich stehe zu meinem Wort. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin Alpha und Omega. Ich bin der Allmächtige. Und was ich versprochen habe, das erfülle ich. Und nur weil ihr bestimmte Dinge nicht seht, heißt nicht, dass diese Dinge nicht geschehen. Ich bin da. Ich bin immer noch da. Ich regiere. Ich herrsche. Und was ihr als Niederlage seht, ist keine Niederlage. Und Jesus offenbart Johannes eine geistliche Sicht von seiner Herrschaft. Und das ist die Offenbarung von seinem Sieg. Und er zeigt in siebenfacher Perspektive, mit siebenfacher Blickwinkel, immer das Gleiche. Den Sieg Jesu Christi. Ich möchte euch die Gliederung kurz malen. Ich hoffe, das kriege ich hin in gerade Richtung, weil ich muss jetzt frei Hand machen. So, das soll ein Kreis sein, ein bisschen. Okay. Also, jetzt muss ich ganz kurz mein. So, ja, das ist ein Eichhörnchen. Also, es ist mehr, könnt ihr es dir eine Scheibe vorstellen. Habt ihr schon mal beim Chinesen gegessen?
Ja.
Da gibt es eine Scheibe. Ja. Und ich liebe diese Scheibe, weil da komme ich an alles ran. Da muss man ein bisschen drehen und dann kriegt man das Essen vom Nachbarn mit. Ja? So. Und ich sitze da und dann drehe ich ein Hähnchen Kumpau und dann drehe ich weiter und dann weiß ich, was alles kommt. So, oder Ente, nicht Hähnchen, Ente, genau. Okay, also, die Offenbarung hat 7 Perspektiven des gleichen Ereignisses. Es betrachtet aus 7 verschiedenen Blickwinkeln, aber das Gleiche. Und das ist ganz hebräisches Denken. Griechisches Denken ist mehr linear. Das heißt, es beginnt, und es endet, das ist linear, das ist klassisch, wie wir heute strukturieren, wie wir archivieren, wie wir denken, wie wir unsere Arbeiten schreiben, wie wir Gliederungen machen. 1, 2, 3, 4. 1.1, 1.12 und ihr kennt das, wissenschaftliches Arbeiten und dann muss man das ist, und hat man 1 identifiziert, kommt das in eine Schublade und das ist so und bleibt so und es ist nichts mehr anderes. Es ist so. 1 ist 1. Der Hebräer denkt ein bisschen anders. Er stellt etwas in die Mitte und guckt sich von so an und sagt, oh, schön, es ist mehr so, dann hat er eine Blume und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, oh, da gibt es ja noch etwas. Und durch die Betrachtung dieses Dinges erweitert sich dieses Bild. Und er sagt nicht, nee, das kann es ja gar nicht sein, weil das ist ja so, sondern für ihn kommt das Plus. Und dann wird dieses Bild größer. Er tut es dazu, nicht alternativ, nicht entgegengesetzt. Das machen wir oft. Ja, entweder oder, Löwe oder Lamm, weil eins von beiden geht gar nicht. Und die Liebe sagt, na, beides, aber wie geht beides? Ja, das ist das Geheimnis. Und so geht er hin und guckt das von dieser Perspektive und nochmal und nochmal. Und nachdem er sozusagen einmal drum gegangen ist, bekommt er ein ganzheitliches Bild. Und diese Perspektive ist die siebenfache Perspektive. Aus sieben Perspektiven wird das Gleiche angeschaut. So noch einmal und so noch einmal. Und von oben sieht es nochmal ganz anders aus. Und hier nochmal. Und nachdem man das gemacht hat, kann man sagen, die Vase ist so. Okay? Und wer sagt, nein, die Vase ist nur so, da wird es gefährlich. Da wird es eine Sekte und Religion. Die Vase ist nur so. Und Jan sagt, nee, die ist nur so. Und Jan sagt, na, aber wir sind dafür, für so. Okay? Und was die Offenbarung macht, ist folgendes. Sie betrachtet, und jetzt, sie betrachtet Jesus Christus aus siebenfacher Perspektive. Er steht im Zentrum. Er wird offenbar. Und seine Herrlichkeit und seine Macht und sein Anfang und sein Ende, was Jesus sagt, Freunde, ist folgendes. Ich bin Alpha und Omega. Er sagt nicht, er ist eine Automarke oder dass er eine Automarke erfunden hat. Omega, kennt ihr noch Opel? Gab es früher? Und Alpha und Romeo, gell? Ja, genau. Er sagt nicht, das ist nicht, dass er da Automarken erfunden hat, sondern dass der erste und letzte Buchstabe sagt, ich bin am Anfang und ich bin auch am Ende. Ich habe alles gemacht. Ich habe den Anfang gemacht und ich war am Anfang und ich habe das Ende gemacht und ich bin am Anfang. Freunde, es läuft nicht aus dem Ruder. Ich habe alles mal nach. Ich bin der Allmächtige. Das ist ein Schlüsselwort der Offenbarung. Jesus Christus ist der Allmächtige. Das heißt, er kann was? Alles. Ja, aber damit kommt er nicht zurecht. Mit dem ISIS kommt er nicht zurecht. Mit der Wirtschaftskatastrophe nicht. Mit dem Austritt von England aus der EU auch nicht. Mit bestimmten, mit meinen Problemen nicht, mit meinem Pickel kommt er nicht zurecht. Mit meinen Problemen kommt er nicht zurecht. Mit unserer Gemeinde nicht. Mit unserem Land. Doch, er ist der Allmächtige. Und es bedarf einer geistlichen Schau, es bedarf einer geistlichen Brille, um diese Dinge zu sehen, dass er inmitten seiner Feinde regiert. Dass er inmitten dieser Welt jetzt schon der Fürst der Könige der Erde ist, nicht sein wird. Er ist. Und diese Herrschaft, das ist der Grund, warum die Jünger enttäuscht waren, weil sie nicht verstanden haben. Jesus reitet nach Jerusalem rein. Und bevor er das Erlösungswerk vollbringt, weint er auf dem Ölberg. Wisst ihr warum? Weil er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wenn du nur erkannt hättest, was dir zum Frieden ging. Wenn du nur begriffen hättest, was gleich dir weniger. Du wirst gleich sehen, was ich tue. Du wirst es nicht begreifen. Du wirst denken, das ist Niederlage. Aber das ist Sieg. Und das macht die Offenbarung. Das, was oft für uns als Niederlage erscheint, zeigt die Offenbarung Sieg. Das muss man erkennen. Und darum braucht es eine siebenfache Perspektive. So, jetzt folgendes. Es gibt, ihr könnt euch so vorstellen, so diese Drehscheibe, man könnte sie vielleicht, wenn ich sie jetzt so längst machen würde, okay? Steht sie so auf einem Drehding und da gibt es so sieben Kuchenstücke und man kann sie so drehen und dann hat man Teil 1 und dann guckt man sich das Ganze an. Wow, interessant. Und dann, nachdem man fertig ist, wird das ein Stückchen weiter gedreht und dann bekommt man das Gleiche, aber aus einer anderen Perspektive, Teil 2. Und dann denkt man, ah, das muss man auch noch beachten. Hast du es gesehen? Ja, wunderbar, alle applaudieren, so toll. Voll interessant, noch nicht alles, echt, geht's weiter, dann dreht man die Scheibe wieder. Teil 3, und dann bekommt man über das Gleiche, nämlich über die Allmacht Jesu, aus einer noch anderen Perspektive, und denkt, ach, darüber ist auch der Herr, jawohl, ja, dann ist ja gut, aber weißt du was, noch nicht alles, ja, es gibt noch mehr, mehr als 3 gute Dinge, ja, mehr, und dann Teil 4, das Ganze 7-mal, 7-mal.
Die Offenbarung hat 7 Teile. Ich werde euch gleich mit euch durchgehen, die einzelnen euch anschauen. Die Offenbarung beginnt 7-mal und endet 7-mal. Wenn man genau die Offenbarung liest, hat die Offenbarung 7 Enden. Und das macht es so schwierig für Leute, die linear lesen. Dann gibt es nämlich verschiedene Gerichte, gibt verschiedene Enden, verschiedene, wo man denkt, da wird schon mal gerichtet der Antichrist und dann der falsche Prophet und später der Teufel und dann da die Menschen. Und es gibt verschiedene, dann, darum gibt es verschiedene Gerichte in diesem Konzept. Aber die Offenbarung sagt, ich beschreibe euch das Gericht, aber das Gericht ist so umfangreich. Ich zeige euch erst aus der Perspektive der Menschen, dann zeige ich euch das Gericht aus der Perspektive der Wirtschaft, der Politik, der Religion, des Teufels und so weiter. Das gleiche Gericht. Aber ich werde jedes Mal etwas anderes betonen. Das sind nicht verschiedene Gerichte, es ist ein Gericht mit verschiedenen, also Gericht nicht das Gericht, also ein weit ganzes schwere Sprache. Also es geht in das Gleiche, aber es legt einen anderen Schwerpunkt, dass eine andere Perspektive wird darauf. Und wenn wir das gelernt haben, dann wissen wir, was am Ende passieren wird. Was wird im Gericht gerichtet werden? So bekomme ich ein ganzheitliches Bild. Das sind nicht 7 verschiedene, 1 ganzheitlich. Genau das Gleiche über das Ende. Was wird passieren mit denen, die überwinden? Was ist mit den Gläubigen? Und das wird uns aus 7-facher Perspektive gezeigt, wer überwindet, warum, wie, was sie erwartet. Und dann bekommen wir ein ganzheitliches Ende. Nicht 7 verschiedene. Dann gibt es ein Ende für die und ein Ende für die, ein Ende für Gläubigen, Ungläubigen, ein Ende für die Gemeinde, ein Ende für Israel, ein Ende für die auf der Trübsalzeit und so weiter. Dann haben wir Haufen verschiedene Enden. Das ist so kompliziert, dass man sagt, naja, die haben studiert, die wissen schon. Aber ich als Laie muss halt alles glauben. Es ist ein Ende. Wenn Jesus kommt, dann ist Ende Gelände. Dann war es das. Und dieses Ende wird ebenfalls beschrieben. Das, was wichtig ist, der Anfang ist hier jeweils im Anfang. Das heißt, es beginnt immer an etwas anderen Zeitpunkt. Zum Beispiel, es beginnt mal bei der Gemeinde, es beginnt mal bei der Geburt Jesu, es beginnt mal bei der Schöpfung, es beginnt mal beim Gericht. Also die Anfänge sind unterschiedlich, aber das Ende ist immer das gleiche. Was ich damit meine, werden wir jetzt gleich durchgehen. Aber jetzt noch ein weiteres. Ich verstehe die Offenbarung als ein Puzzle. Oder die Bibel grundsätzlich verstehe ich als ein Puzzle. Kennt ihr Puzzle? Wer würde ich gern?
Früher mal.
Also mir hat immer die Geduld gefehlt. Und dann hast du so ein Tausender oder so. Und aber wie puzzelt man? Ich hoffe, man macht erstmal den Rand. Warum? Weil man sagt, okay, all die Puzzle, die da haben, gehören da hinein. Nicht da hinaus. Das hilft schon mal, den Rand zu machen. Und dann beginnt man. Das heißt, man macht sich einen Rahmen. Und man weiß, diese Puzzleteile sind so viele. Und irgendwie passen sie nicht alle zusammen. Aber in diesem Rahmen haben sie jeweils einen Platz. Und sie gehören zusammen. Und man muss sich Geduld haben, die zueinander setzen. Und wenn es nicht passt, dann sagt man, hab noch nicht gefunden, legt man zur Seite und macht mal nicht so. Und kloppt man da hinein und sagt, jetzt machen wir passend. Das machen wir offen mit dem Wort Gottes. Ja? So, der Rahmen ist für uns gesteckt, der ist in dem Fall unten. Dieser Rahmen ist Christus. Und all die Puzzleteile gehören da hinein und bilden dann ein ganzes Bild. Und mir hilft dann dieser Karton, auf dem das Bild drauf ist. Und dieses Bild ist Christus. Und dann gucke ich, wie passt das da hinein? Wie passt das hinein? Wie trägt das dazu bei, dass dieses Schönbild ein schönes Bild wird? Und ich sehe 7 eben Puzzleteile. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich versuche mal 1, 2, dass ich einigermaßen rauskomme auf die 7. Von der Aufteilung, weil es nicht 6 ist, also nicht gleich. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld, dass ich das hier so gut hinkriege. Okay, so. Also, folgendes. Es beginnt, wenn ich jetzt eine andere Farbe, nehmen wir mal blau. Es beginnt
Es hat einen Anfang und dann geht es hin und geht auf die Mitte. Kennt ihr diesen Schlauch vom Puzzle? Das ist so diese, mit dem verlinkt man das, okay? So, das ist ein Puzzleteil. Und dieser, das, was in diesem Abschnitt mit dieser einen Perspektive dargestellt wird, ist nicht lose. Das hängt mit anderen Dingen, mit den anderen Puzzleteilen zusammen. Die gehören zusammen. Sie geben erst das ganze Bild. Mit welchen Puzzleteilen oder was für Schlaufen das sind, das zeige ich euch. Und dann kommt zweite Puzzleteil. Der beginnt, hat einen Anfang, hat eine Schlaufe und geht wieder auf die Mitte. Das heißt, all das, was hier gesagt wird, hat einen Fokus, eine Botschaft. Und zwar, Jesus Christus ist der Sieger. Es stellt Jesus ins Zentrum, in die Mitte. Es ist der, und so geht es weiter. Dann gibt es noch ein Puzzleteil. Es beginnt. Das ist ein großes Teil. Der Kopf mal. Okay? Einigermaßen. So. Also, das ist die Offenbarung als Puzzle. Also, das heißt Kapitel 1 und am Ende Kapitel 22. So. Und das sind sieben verschiedene Puzzleteile, die zusammen gehören und die zusammen ein ganzes Bild ergeben. Aber aus sieben verschiedenen Perspektiven wird das Ganze gesehen. Und zwar mache ich jetzt Folgendes, ich schreibe euch die einzelnen Kapitel hin. Also, das erste ist Kapitel 1 bis 3. Das ist der erste Puzzleteil. Ich male das kurz zu Ende, damit ich nicht mehr mal hin und her springe. Und dann gehen wir im Einzelnen durch, wenn ihr noch könnt und wollt. Und dann erkläre ich das im Einzelnen. Also Kapitel 1 bis 3 ist der erste Puzzleteil. Kapitel 4 bis 7 ist das zweite. Ich behaupte also, nach Kapitel 3 hört die Offenbarung schon mal auf. Also zumindest heilsgeschichtlich. Genauso nach Kapitel 7 gibt es ein Ende, das uns beschrieben wird. Dann gibt es Kapitel 8 bis 11. Ist der nächste Puzzleteil. Kapitel 12 bis 14 ist das nächste. Kapitel 15 bis 16. Kapitel 17 bis 19 und Kapitel 20 bis 22. Das sind die sieben Puzzleteile der Offenbarung. Das sind die sieben Puzzleteile. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt, sich der Offenbarung und der Gliederung zu nähern. Es gibt noch mehr. Das ist ungefähr das Bild, das dann irgendwann mal daraus entstanden ist. Das können wir auch opfern, oder habe ich sogar, kann ich dir als PDF geben und dann zur Verfügung stellen, okay? Da stehen auch die Zahlen alles drauf. Das ist von Hand, habe ich mal für mich gezeichnet, so. Ich bin da so, ich brauche so ein bisschen Piktogramme, ein paar Schaubilder, dass ich das visuell ein bisschen vor Augen habe. Ein bisschen schöner geworden als da. Okay, also, das Bild wächst und das erkläre ich, aber ich muss so Stück für Stück mit euch gehen. Ich möchte euch erstmal das zeigen. Das heißt, siebenmal wird uns gezeigt, um wen es geht. Jesus im Zentrum der Schrift. Jesus als Zentrum der Schrift. Jesus als Zentrum auch der Offenbarung. Er ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Buches. Kapitel 1 bis 3 behandelt Jesus und seine Gemeinde. Das ist der Schwerpunkt dieser drei Kapitel. Und zwar ist die Botschaft, Jesus ist in der Mitte der Gemeinde. Er ist im Zentrum der Gemeinde. Also Kapitel 1 ab Vers 9 schreibt Johannes, ich Johannes, euer Bruder und Mitarbeiter an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an dem des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie eine Posaune. Die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einen Menschensohn. Wer ist der Menschensohn? Jesus Christus. Und wo ist er? inmitten der Leuchter. Jesus ist inmitten und dieses inmitten, das ist die Botschaft. Er ist in der Mitte. Was bedeutet in der Mitte? Er ist zentral. Es geht um ihn. Alles dreht sich um ihn. Er ist das Zentrum. Es gibt ein Lied, gell? Er ist das Zentrum der Geschichte. Ja? Anker in der Zeit. Er ist das Zentrum. Das heißt, zu ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Um ihn dreht sich alles. Dich und mich gibt es nur aus einem einzigen Grund. Wegen ihm. Jesus gibt es nicht wegen dir. Dich gibt es wegen Jesus. Dich gibt es wegen Jesus. Nicht wegen mir gibt es Jesus. Denn ihn gab es, bevor es dich gab. Er steht absolut im Zentrum. Er steht absolut im Zentrum. Und das erste Schaubild oder das erste die erste Bühne, der erste Akt, der uns vorgeführt wird, der erste Film, der gezeigt wird, zeigt uns, Jesus Christus ist in der Mitte der Gemeinde. Es dreht sich alles um ihn und er bringt seine Gemeinde da, wo er sie haben will. Er hat sie nicht verlassen. Er hat sie nicht verlassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit euch über diesen Abschnitt schon gesprochen habe. Ich glaube, kurz ansatzweise, gell? Genau. Also, wie Jesus uns dargestellt wird, als wir über Gleichnisse und Bilder gesprochen haben, dass wenn es darum heißt, dass Jesus weiße Haare, wir wissen, da geht es um seine Weisheit, Schwert im Mund, dann läuft Jesus nicht mit so einem Schwert, sondern geht um das Wort Gottes. Das sind, wie wir geistliche Dinge geistlich deuten. Der Punkt ist der, er ist inmitten seiner Gemeinde. Und in welcher Gemeinde? Alle sieben. Er hat sie nicht verlassen. Er vermag, alle Gemeinden zu bewahren. Er vermag aber die, die seine Gemeinde sind, zu bewahren. Das heißt nicht, er sagt immer, aber die, du hast aber welche, die meinen Namen nicht. Das heißt, er hat in allen seinen Gemeinden, hat er die seinen. Nicht nur in Philadelphia, in allen Gemeinden hat er die seinen. Ein Riesentrost, ein Zuspruch. Und er wird als der vorgestellt, der sich für sie verwendet, der mit ihr weise handelt, der alles sieht, der sie unter seine Herrschaft bringt, der sie reinigt durch das Wort, indem er mit Vollmacht spricht, durch das Evangelium. Das ist die Zusammenfassung von Kapitel 1 bis 3. Kapitel 1, Entschuldigung, nicht als Kapitel 1. So. Und dann wird die einzelnen Gemeinden vorgestellt. So, in diesem Punkt geht es um Jesus Christus und er ist im Zentrum der Gemeinde. Okay? Und jetzt, wir sind jetzt noch nicht im einzelnen Detail auszulegen. Ich zeige euch nur den Aufbau und die Gliederung. Und da bekommen wir schon mal ein gutes Gespür für die Offenbarung. Jetzt geht man mit Kapitel 3 in die Offenbarung. Und ich zeige euch diese Schlaufe oder diesen Puzzleteil, wie diese Dinge zusammen jetzt gebracht werden. Das heißt, innerhalb vom Text gibt es bestimmte Aussagen, an denen wir merken, wie dieses, was jetzt gerade gesagt wird, wie das zueinander gesetzt wird. Das heißt, es ist nicht losgelöst, es ist nicht für sich abgeschlossen, sondern es gibt Dinge, die da angesprochen werden und sie werden später miteinander verknüpft und vertieft. Jetzt muss ich schauen, dass ich das so kompakt wie möglich sage. Das hebräische Denken ist nochmal, es ist zirkular. Als ich mein Masterstudium gemacht habe und eine Gliederung zum Jakobusbrief machen musste, war das ein sehr schwieriges Unterfangen, weil Jakobus man nicht gliedern kann, wie man Paulus gliedern kann. Es gibt nicht diese Kapitel 1 bis 3 und dann das und das, sondern bei Jakobus geht um die Zungen, nur als Beispiel, und er greift es auf, dreht eine Runde, greift es nochmal auf, vertieft es, dreht noch einmal eine Runde, greift es nochmal auf, macht es nochmal klarer, dreht noch eine Runde und es ist so. Es wird immer tiefer, tiefer, tiefer und dann kommt es unten auf den Punkt. Und deswegen ist es so schwierig, orientalisches Denken und Argumentation, rabbinisches Denken nachvollziehen, weil das ist so, manchen wird es schwindelig. Wir haben es gerne linear und klar. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das gibt es dort nicht. Und genau das Gleiche passiert hier auch. Es ist zirkular. Es geht um ein Thema, es wird am Anfang angedeutet, kurz was gesagt, später nochmal aufgegriffen, vertieft mehr gesagt und dann nochmal eine Runde gedreht, nochmal das Gleiche gesagt, aber aus einer anderen Perspektive. Könnt ihr das so, ich möchte euch das kurz zeigen. Schaut mal Kapitel 3. Ab Vers 14 spricht Jesus zu der Gemeinde Laodicea. So, die laue Gemeinde. Nach der Überzeugung vieler Brüder ist das jetzt in der Zeit, wo wir leben. Ja? Alles ist lauer geworden. Wenn man überlegt, dass diese Gemeinde vor 2000 Jahren auch schon existiert hat, dann gibt es nichts Neues unter der Sonne. Aber schaut mal, was er zu ihr sagt. Ab Vers 19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, auch Laodicea. Und dann geht er weiter und jetzt sagt, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Achtet darauf, Jesus sagt, wer überwindet, den gebe ich, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, okay? Wie ich überwunden habe, um mich mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Das ist was die Aussage. Also, wer überwindet, der darf auf dem Thron sitzen. Und jetzt guckt mal in Kapitel 4. Ich gebe euch ein, zwei Minuten, damit ich euer, vielleicht machen wir kurz Licht, oder könnt ihr alle lesen? Ist ein bisschen dunkel. Ich gebe euch ein paar Sekunden oder einen Augenblick. Überfliegt mal Kapitel 4 bis 7 und zählt mal, wie oft ihr Thron, das Wort Thron findet. Einfach mal überfliegen. Ob jetzt auf die genaue Zahl kommt es nicht dran. Wie viel? Wer hat mehr? Wer hat mehr? Ich komme auf 21. Das hat noch gar nicht durch, kein Problem. Ich habe mir Folgendes gemacht. Ich habe mir einen Stift genommen und in dem Fall war, ich weiß nicht, ist das Fliederfarbe oder keine Ahnung, und bin hin und habe mir überall, wo Thron ist, habe ich mir das angemalt. Damit ich, das ist ein Werkzeug für mich zum Studium der Schrift. Wenn Sachen sich wiederholen, kann es sein, dass das wichtig ist. So. Und wenn sich was wichtig ist, dann gucke ich mir das genauer an. Und allein, wenn ich das einfach aufschlage und schaue, sehe ich überall Thron, 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 Thron. So, 4 bis 7. Kapitel 4 bis 7. Ja, deswegen, es geht jetzt nicht um, dass ihr, ihr kriegt jetzt auch keine Note dafür, ob ihr die richtige Zahl habt, sondern ich will einfach sensibilisieren. Schaut mal, Kapitel 3 sagt Folgendes, wer überwindet, wird sich mit mir auf meinen Thron zu setzen, wie ich überwunden und mich auf den Thron gesetzt habe. Und Kapitel 4, was kommt als erstes? Kapitel 4, schaut mal Vers 2. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron. Ein Thron. Und jetzt geht es um den Thron. Und was ist der Thron? Für was steht der Thron? Für Herrschaft. Und dann wird uns vorgestellt, wie Gott, der Schöpfer, als Herrscher regiert über die Schöpfung. Und wie Jesus, schaut mal jetzt Kapitel 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben und mit 7 Siegel versiegelt, okay? Und dann das Weinen von Johannes, niemand ist würdig, das Buch zu öffnen. Und jetzt schaut mal Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, sieh, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Was hat Jesus gesagt? Wer überwindet wie ich, der darf auf dem Thron sitzen. Wisst ihr, was jetzt kommt?
Die Verknüpfung ist hier. Thron. Hier. Wer überwindet, wird mit mir auf dem Thron sitzen. Jetzt kommt Kapitel 4 bis 7 und zeigt uns den Thron. Es zeigt uns, wie Jesus überwunden hat und wie er sich auf den Thron gesetzt hat und wie er regiert. Und wie man überwindet, damit man auch da mit ihm auf dem Thron sitzt. So, es beginnt jetzt hier bei der Gemeinde. Es hört auf, Freunde, es geht um den Thron, es geht um meine Herrschaft. Und wer mit mir regieren wird. Und Kapitel 4 bis 7 zeigt uns, welche Herrschaft übernimmt. Wo regiert er? Wie regiert er? Und wie kommt man dahin mit Thüringen? Wie überwindet? Wie hat er ihn überwunden? Und dann lernen wir, wie wir überwunden. Ist das Thema hier?
Das schlagt mal mit mir. Kapitel 5, Vers 1. Nee, Kapitel 5, Vers 6, Entschuldigung. Oh, ich hoffe so sehr, dass ihr in diesem Nachmittag hier folgen könnt. Wir machen gleich Pause. Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm. Wo ist das Lamm? Inmitten von was? Inmitten des Thrones. Und wie kann man inmitten des Thrones sein? Das heißt, inmitten der Herrschaft. Er übt zentral die Herrschaft aus. Das heißt, das Kapitel, also diese Schau, zeigt uns, wie Jesus die Herrschaft ausübt. Und so geht es weiter. Es gibt so Verknüpfungen im Text, die uns sagen, die einzelnen Abschnitte miteinander verknüpfen. Und es geht fortlaufend, bis man zum Ende kommt. Diese Dinge gehören und sind miteinander verknüpft. Und die zeigen uns aus verschiedenen Perspektiven Christus im Zentrum. Christus in der Mitte. So, die erste Einheit von Nachmittag ist genug. Wir machen jetzt kurze Pause.